Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5, touchdown Ravens.
Good! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des deutschen Ravens Podcasts. Heute an meiner Seite ist wieder Manuel Ahlheit. Guten Tag.
Hallöchen da draußen.
Ja, sagen wir es mal so, ne? Wann bist du das letzte Mal in die Saisonhälfte gegangen und die Ravens standen 6-2?
Das ist einfach. Ich habe es persönlich noch gar nicht erlebt. Also seit 2011 kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir je in 6-2 hätten. Das gab's auch nicht. Außer korrigiere mich, falls ich falsch liege.
Nee, ich kann mich ja auch nicht mehr dran erinnern. Das Gefühl, das kennt man gar nicht, die AFC North bisher so komplett zu dominieren. Das ist schon fantastisch. Jetzt hat man im letzten Spiel die New England Patriots dominiert. Man hat 20-37 haben wir gewonnen. Ja, ganz kurze Zusammenfassung, was du aus dem Spiel mitgenommen hast.
Außer, dass ich die ganze Nacht wach war und mich noch tagelang gefreut habe. Boah, da müssen wir ins Detail, würde ich sagen, gehen.
Ja, ins Detail gehen wir gleich. Wir haben uns beschlossen, dass wir mal mit einer kurzen News heute anfangen wollen. Die Ravens haben LJ Ford verlängert, ein Inside-Linebacker, den wir jetzt vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen aus dem Free-Agent-Markt geholt haben. Was sagst du zur Verlängerung? Wie sind die Vertragsdetails? Hast du da einen Überblick? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut.
Ja, also erstmal grundsätzlich zur Vertragsverlängerung wieder Eric DeCosta, Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich den Typen so schnell noch mehr leiden kann wie ein Ossi. Also wirklich unglaublich, was der Mann macht. Abgesehen davon von den ganzen, wo er da jetzt schon geholt hat. Seit Woche 4, sage ich einfach mal, ist das wirklich herausragend. Und auch jetzt das Signing, ganz großes Kino, weil er spielt ja gigantisch in der Rotation wieder. Wirklich sehr, sehr gut. Ist 29 Jahre alt. Vertragsdetails ist ein 2-Jahres-Vertrag. Hat einen Gesamtwert, sage ich, über 5,5 Millionen, was super billig ist. 3,25 sind garantiert. Also niedriges Salary, niedriger, sage ich mal, garantierter Wert für 2 Jahre, wenn er auf dem Niveau weiterspielt, wie wir es jetzt gerade haben, wenn er in der Rotation so weiter reinpasst, würde ich sagen, besser geht's gar nicht.
Tja, ist ja auch im Special Team immer wieder aufmerksam, sage ich jetzt mal. Ja, also du hast alles gesagt. Der hat unsere Defense auf jeden Fall wieder zu einer besseren Defense gemacht mit Josh Bynes zusammen.
Genau, also theoretisch könnte man über die beiden wirklich mal gesondert vielleicht nochmal später kurz drüber reden, weil die tragen wirklich dazu bei. Und wenn man bedenkt, was die verdient haben bisher im Leben und dass die eigentlich fast jedes Jahr bloß irgendwo bei einer Million irgendwo waren, also gerade eigentlich diese Base Salaries plus ein bisschen was, ist es wieder total, es ist verrückt, dass das bei uns dann manchmal so funktioniert.
Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt in das letzte Spiel rein. Wie ich schon sagte, die New England Patriots haben bei uns zu Hause 20-37 verloren. Die Offense gegen die Nummer 1 Defense der NFL 37 Punkte gemacht. Die Defense sah auch wieder richtig stark aus. Gehen wir direkt ins Detail. Womit wollen wir anfangen? Defense oder Offense?
Fangen wir mit der Offense, hätte ich gesagt, an, weil das ist ja auch das letzten Endes, was den nationalen und ich sage immer auch in den deutschlandweiten NFL-Medien den Hype, sage ich mal, so ein bisschen momentan mehr als alles andere überschattet. Fangen wir halt mit denen an.
Okay, fangen wir mit der Offense an. Ja, wenn wir mit der Offense anfangen, kommen wir natürlich um ein Spiel auf gar keinen Fall herum. In meinen Augen klarer MVP der NFL, Lamar Jackson. Was sagst du zu ihm?
Ja, also wir hatten ja in den früheren Podcasts mal drüber gesprochen, wenn er nur halbwegs irgendwann eine gewisse Konstanz reinbekommt, was die Würfe angeht, gerade die Genauigkeit, und dann das Laufen dann macht, wenn es nötig ist, wird es ganz bitter werden. Und wir waren uns einig, dass es kann. Die außerhalb alle, die bisschen ja, von außerhalb betrachten, die Organisation, waren ja skeptisch. Sind ja auch, es gibt auch jetzt noch genug, wo immer noch gut dagegen hätten. Was der Junge macht, ist gigantisch. Und wie gesagt, das hat nichts nur mit seinem Laufen zu tun. Also, dass diese Genauigkeit bei den Pässen und genau dann, wenn die Pässe kommen müssen, macht er sie auch. Es ist, ich kann mich nicht daran erinnern, je im Quarterback bei uns bei den Ravens zugeschaut zu haben, wo es so viel Spaß gemacht hat.
Ja, kommen wir mal auf die Stats. Er hat den Ball 23 Mal geworfen, davon 17 angebracht, wie du schon sagtest. Sehr genau, also nur 6 Incompletions, 163 Yards, ging dadurch ein Touchdown und keine Interception. Und das ist so ein Thema, was sich bei den Ravens diese Saison echt durchzieht. Lamar Jackson spielt weitestgehend fehlerfrei. Also er behält den Ball. Ich glaube, der hat dieses Jahr noch kein einziges Mal gefummelt. Und ich meine, wir haben jetzt 8 Spiele gespielt. Das war ja sein großes Problem im letzten Jahr. Und wie gesagt, Interception verglichen zu einem vorherigen Quarterback, wo du grundsätzlich immer eine Interception pro Spiel hattest, hatte er, glaube ich, die 2 schlechten Wochen, wo er den Ball, glaube ich, 5-mal zum Gegner geworfen hat. Und seitdem spielt er ja wieder absolut fehlerfrei, konstant, sicher, versucht das Big Play nicht zu erzwingen. Und ja, also finde ich schon sehr gut, wie er das macht, gerade in dem auch den Ball genau. Nicht dem Gegner gibt.
Richtig, ich meine, das ist ja, Turnover brechen einem immer das Genick, das ist allgemein so. Er schafft es, wie gesagt, nicht zu fummeln. Und was ich wirklich unglaublich finde auch letzten Endes ist, er hat keine Interception gegen die Interception-Maschinen, sage ich mal, von New England geworfen. Die haben 19 Stück bisher in diesen 8 Spielen. Und jetzt kommt Lamar, wo jeder denkt, na, der wird ihn schon ein paar einschenken und nichts war's. Also ich erinnere mich nur an Baker Mayfield die Woche davor. Lieber Himmel.
Ja, aber da hast du natürlich auch mit Marquise Brown ein Junge, der das auch richtig gut gemacht hat, der uns sichtlich, fiel einfach wieder auf, dass er uns im letzten Spiel gefehlt hat. Der mit seinem Speed, da bringt er echt ein Element in die Sache rein. Und ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hattest. Also Marquise Brown, 3 Catches, 48 Yards. Der größte Catch war ja 26 Yards, also mit Run after Catch. Und das System ist ja auch dafür aufgebaut, dem Brown diese Yards after Contact after Catch zu machen. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast bei dem langen 26 Jahre. Da haben, ich glaube, eine Trips Right gespielt. Und ich glaube, Hayden Hurst und Willie Snead, die sind beide ins Team gelaufen, also einfach nur geradeaus. Und Marquise Brown ist underneath gelaufen, ein Slant.
Genau, ist underneath,
ja. Genau, und auf der anderen Seite kam dann noch Mark Andrews, ich glaube auch mit einem Slant, und konnte dann den Gegenspieler von Brown quasi durch diesen Slant noch blocken, weshalb der Brown dann freie Bahn hat,
das halbe Feld. Genau, das ist der Speed-Vorteil. Es ist halt genau dieser Speed-Vorteil, wenn er einmal anläuft. Ja, also Marquise Brown, ich finde es ganz witzig eigentlich, er ist ja eigentlich immer noch nicht fit. Der Typ ist noch nicht fit. Also ich vermute mal, dass wir den das erste Mal in einem fitten Zustand nächstes Jahr spielen lassen sehen werden. Ist nicht fit, der wird auch dieses Jahr nicht mehr fit werden. Und wenn man bedenkt, was macht denn der Junge, wenn der mal fit ist? Und auch die Snaps, ich meine, du hast die Snaps jetzt vielleicht vor dir, viel Snaps hatte er ja letzten Endes nicht. Also der wird ja noch relativ geschont in der ganzen Geschichte eigentlich.
Ja, ich habe die Snaps gerade tatsächlich nicht vor mir.
Okay. Aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht zu viel Snaps waren. Und die schonen den Jungen einfach. Und es ist ja auch richtig so. Aber gerade, wie gesagt, ja?
Bist du da?
Ja.
Ach, auf einmal warst du weg.
Okay, alles klar. Also wie gesagt, die schonen ja, das ist ganz klar zu sehen. Und Aber dass der auch der Junge gleich so wichtige Catches macht. Ich fand gerade, erster Drive. Ja, wir waren bei 3. und 10 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann kommt erst der wahnsinnig geile Wurf von Lamar noch auf die kurze Distanz und der macht einen Diving Catch und das Ding passt und der Drive ging weiter, weil er hätte da schon vorbei sein können. Ne, wenn ja. Der hingefahren, also das fand ich eigentlich viel beeindruckender. Erstmal, dass Lamar unter Megadruck sich noch irgendwie da rausgeschlängelt hat und dass Marquise wirklich so einen hammergeilen Diving Catch macht. Boah, ich war gleich nach einer Minute war ich hyped.
Ja, also ich habe es gerade mal geguckt, Brown mit 39, die zweitmeisten aller Receiver. Nur Willie Snead hat noch mehr gehabt mit 41. Ja, das ist so.
Gut, Gesamtsnaps. Hast du Gesamtsnaps auch gerade da zufällig?
Ja, yeah, also insgesamt.
Was waren 100%? Was hat man dazu haben müssen? Wie viel?
Oh, nee, das habe ich jetzt wieder nicht.
Wenn der Lamar seine hast zum Beispiel, dann kannst du es ja nochmal sehen, weil der hatte ja
Prozent. Ja. Aber ich habe Lamars Snaps hier gerade nicht. Ich habe nur der Receiver und den Tight Ends.
Okay.
Ist ja
nicht so schlimm. Auf alle Fälle, ja, also, ja. Ganz passt. Und wie gesagt, er ist noch nicht fit. Also, sehr interessant.
67. Insgesamt 67 Plays.
Okay. Dafür waren es dann doch ganz schön einige. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
Ja, fast deutlich mehr als die Hälfte, ne?
Ja, genau. Ja.
Aber sein Season High sind 61 Snaps in Woche 3.
Aha, okay. Na, siehste.
Ja, nee, aber ich find's auch faszinierend, wie sie dann das Marquise Brown damit ins Scheme reinpacken und ihm halt so möglich ermöglichen, diese Run-After-Catches zu machen.
Ja, ich meine, du springst ja eigentlich von hier nach da. Was willst du, wie kannst du ja gerade so weitermachen? Also, was Greg Roman gerade zaubert, ist wirklich gigantisch. Die Double-Tight-Formations und alles Mögliche, wie die durchdesignt sind, wie die Läufe sind. Es macht gerade echt Spaß, sogar also sowas auseinanderzunehmen. Und gut, das machen ja gerade extrem viele. Sei es in Deutschland noch oder in den USA. Die Offense wird ja gerade extrem durchleuchtet. Und ja, ich glaube, in jedem zweiten Artikel wird Lobhudelei auf unsere Offense getan gerade. Auch Mark Ingram. Ja. Alter, aber Mark Ingram.
Aber auch vollkommen zurecht. Also,
vollkommen zurecht, ja. Also wie gesagt, es ist nicht fast. Wish ist ja schon fast teilweise Wishbone-Formationen und das ist ja wirklich ober-oldschool und es funktioniert. Es funktioniert, ja. Es ist unglaublich. Also, ja, wo willst du aufhören, wo fängst du an, wo hörst du auf zu erzählen eigentlich? Also es ist wirklich unfassbar, auch Mark Andrews, die Titans generell, das, was sie dann machen, das Blocking ist von denen so dermaßen gut, selbst das Receiver-Blocking ist wirklich gut. Das sind sogar für mich noch Sachen, die gehen noch größtenteils unter in der ganzen Geschichte.
Ja. Ja, und so hast du natürlich dann auch die Möglichkeit, ne, den Ball zu bewegen. Die Ravens haben es super gemacht. Also gegen New England hatten sie 37 Minuten den Ball, tatsächlich fast. Im vierten Quarter 10 Minuten 44 und das finde ich viel faszinierender, weil die New England Patriots mit Tom Brady darfst du natürlich nie unterschätzen und der kann immer zurückkommen, aber wenn du den im letzten Quarter, den Ball nur 4 Minuten gibst, genau. Das ist unfassbar gut.
Ja. Da greift also das ein. Das ist Wahnsinn. Du lässt ihnen keine Chance und vor allem, du gibst dir deiner Defense die dringende Pause und tust die gegnerische Defense so dermaßen auslaugen. Es ist die Hölle, so lange Drives für die Liner. Absolute Hölle. Also. Ja, das ist der große Baustein zum der Gegenpart eigentlich. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, du hast es eben schon angesprochen. Mark Ingram wieder ein 100-Yard-Spiel gehabt. Ich glaube, letztendlich hatte er 15 Läufe für 115 Yards. Das ist ein Average von, also ein Durchschnitt von 7,7 Yards pro Lauf. Also unfassbar gut. Ja. Quasi jeder Lauf fast ein First Down.
Ja.
Aber auf der anderen Seite hat er uns auch mal eben in Bedulie gebracht, mit dem er da an der eigenen 20, glaube ich, war es, gefumbelt hat.
Ja, genau.
Ja, was sagst du zu Mark Ingram?
Also Mark Ingram, ich, Wahnsinn. Also so ein genialer Running Back, das wusste man schon vorher. Aber der hat so richtig Spaß in der Offense. Und abgesehen jetzt mal von diesen Einzelleistungen, ist das auch was man wirklich Lamar auch zuschreiben muss, aber auch Ingram, der Spirit in der Mannschaft ist so gigantisch gut. Die freuen sich so arg miteinander. Also sei es Offense, sei es Defense. Du siehst ja mittlerweile schon irgendwelche Siegerposer-Bilder und sowas, wo sie gemischt dastehen. Das spricht so dermaßen für das Intaktheit der ganzen Gruppe. Wahnsinn. Und auch da gab's einen Tweet, wo wir vor der Endzone von New England waren, auch letztes Viertel, wo der Lamar eigentlich fast den Touchdown gemacht hätte, wo er kurz an der 1-Yard-Linie geht er runter. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da gibt es einen Tweet, da läuft der Lamar rum und tut jedem O-Liner, der auf dem Boden liegt und die etwas geknickt waren, dass sie es nicht ganz geschafft haben, packt er und zieht die nach oben. Welcher Quarterback bitte tut seine O-Line vom Boden aufheben helfen?
Nee, ich weiß, welches Play du meinst. Es war beim Dive von Mark Ingram.
Ja, oder Dive, irgendwas war.
Es war auf jeden Fall ein Dive von Ingram und er kam dann heran und hat dann Stanley, Skura und Janda, glaube ich, aufgeholfen. Ja,
also.
Das ist schon, da habe ich auch gedacht, so geiler Junge. Aber auf der anderen Seite ist es halt quasi ein Geben und Nehmen.
Ja.
Wie gesagt, bei seinem Touchdown da im vierten Quarter, wo Brown den quasi nimmt, Huckepack und den dann in die Endzone trägt. Das war auch so ein Play, da denkst du, jo, geil, das war richtig witzig. Ja, wenn also ein O-Liner einen Touchdown machen kann, dann war es so einer.
War es so einer, genau. Also wirklich.
Also das hat Spaß gemacht.
Ja, das war unfucking fassbar.
Und jetzt habe ich letztens Spox gelesen und da kam der Name John Harbaugh zum Trainer of the Year oder Coach of the Year. Wie stimmst du da? Auch gegen New England fing er auch wieder an, aggressiv zu spielen. Ich glaube, wir haben 4. und 4 ausgespielt mit einem guten Play-Calling.
Ja.
Das war ja auch so ein Pick-Play.
Pick-Play, genau, ja. Gut. Da kann man absolut dahinter stehen, was er dieses Jahr macht. Und weil es ist ja so, er ist der Head-Coach. Er macht mit dem Calling nicht viel. Das haben wir ja schon immer gesagt, okay, das ist so eine Sache. Aber er tut sich wirklich um alles andere kümmern. Und auch er ist dafür zuständig, wie der Spirit und der Gesamteindruck von der Truppe ist. Und das macht er momentan wirklich first class. Also ohne Wenn und Aber. Der hat alle im Griff. Der hat den Locker-Room im Griff. Ich sage ja, die Chemie der gesamten Mannschaft ist momentan auf einem sehr, sehr hohen Level.
Und wie findest du das, dass sie auf dem 4. Down, ja, ich habe jetzt die anderen Teams nicht ganz verfolgt, aber ich würde jetzt mal so grob behaupten, ich glaube, dass die Ravens sind aggressiv.
Ja gut, das ist ja das, was die ganzen letzten Wochen war mit dem, ne, wie sagt man mal, den Statistiken und Analysen, dass man eher dafür gehen sollte. Es wär ein 56-Yard-Field-Goal gewesen in der besagten Situation, wo du gerade erwähnst. Schwierig in einem offenen Freiluftstadion. Ne, das ist schon nicht ganz einfach. Wäre aber auch jetzt nicht das Drama gewesen, wenn jetzt nur Inge da den Ball bekommen hätte, weil eigentlich die Defense, wo wir später zu kommen, eigentlich das relativ größtenteils im Griff gehabt hat. Und warum nicht? Klar, wenn es daneben geht, sagt jeder, warum pantest du nicht? Aber letzten Endes gibt ihm der Erfolg recht. Im Gegenzug, Mr. Belichick, hier Dritter und was waren's denn? Inches und er macht ein Field Goal. Also warum geht er nicht für den 4. Also der hat zum Beispiel gar kein Vertrauen in seine Offense gehabt gegen unsere Defense. Und mit Lamar im Backfield kannst du, sag ich mal, immer Vertrauen haben. Dass es natürlich ein Pass ist, damit hat keiner gerechnet. Und wahrscheinlich du und ich auch nicht. Ich dachte gedacht, okay, man gibt jetzt irgendeinen Seitenrun für Lamar und Lamar macht es. Aber dass es ein Pass wird, ja, ich glaube, da haben sie uns alle, inklusive der New England Defense, an der Nase herumgeführt.
Ja, es war ja ein Pass auf Willie Snead an die Seitenlinie. Ja, wie ich schon sagte, es war dann ein sehr gutes Science Play mit dem Rollout auf die rechte Seite. Nee, ich finde es, ich bin ein großer Fan davon. Natürlich kann es nicht immer gut gehen. Ich glaube, bisher ist ein Fourth Down in die Hose gegangen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, oder zwei.
Ja.
Aber ich finde es eigentlich gut, gerade gegen so gute Teams, wo du eigentlich immer einen Touchdown holen musst.
Ja.
Da aggressiv zu spielen, das ist schon sinnvoll. Und wie gesagt, Lamar Jackson, ich habe auch erwartet, dass ein Quarterback-Run kommt, weil grundsätzlich immer auf 4. Down ein Quarterback-Run kommt.
Genau.
Nee, und das macht ja auch Spaß.
Ja, also es ist auch sowas, ne, bricht der gegnerischen Defense so dermaßen die Moral, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Ja, ich würde dann sagen, gehen wir zur Defense weiter oder hast du noch was zu Offense sagen? Dead or Player?
Ich würde sagen, wir sind eigentlich offenseitig. Was gibt's noch?
Ja, da hätten wir fast vergessen. Nick Boyle, erster Touchdown in seiner Karriere.
Touchdown. Ja, genau.
Wahnsinn. Hast du danach den Jubel gesehen?
Ja, weil er hat sich ja auch mega bedankt bei allen. Er hat ja gesagt, er konnte es gar nicht fassen, wie viele ihn gratuliert haben. Ne? Also das war ja auch ganz witzig. Vor allem, was ich cool fand, es war ja Lamars eigentlich, das war der dritte Read erst. Ne? Also der hat rechts, er ist rechts durchgegangen, 1-2 und dann war er der dritte ja eigentlich. Aber er war ja so frei, sage ich mal. Also das.
Nee, aber als ich gesehen habe, Nick Boyle Touchdown da habe ich mich echt besonders gefreut, weil der Junge, toll. Der ist so gut und der hilft unserer Mannschaft immer weiter.
Ja, und ist immer im Schatten, ne? Das ist halt diese Blocking-Talents, das juckt keiner, das sieht keiner. Und es ist, außer bei uns jetzt, also der, wo das nicht schnallt, ne? Also wo das nicht sieht, was die Jungs da leisten, auch die O-Line, jetzt geht's gar nicht um die Pass-Protection, aber was die Blocking, Wahnsinn, also ja, unglaublich.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Defense. Von der Defense hatte ich ja schon erzählt, gerade in der zweiten Halbzeit quasi gar nichts mehr gesehen gegen New England. Die New England Patriots jeweils in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit mit 11 Minuten den Ball. Was ich jetzt nicht so schlimm fand, weil die Offense muss auch nicht so oft sehen. Was sagst du zur Defense in diesen 22 Minuten?
Ja, gut, also Defense, sie ist seit gegen das Spiel gegen Cincinnati ist es besser geworden, also wie Eric DeCosta die Moves gemacht hatte und Bynes geholt hat und LJ Ford, das waren zwei wichtige Sachen. Dadurch hat er unglaubliche Ruhe in die Linebacker-Position gebracht. Dann dieser Wechsel von Clark als Caller und Marcus Peters. Diese Dinge sind eigentlich das, was unsere Defense wieder in die Spur gebracht hat. Und wir sind wirklich in einer sehr guten Pace gerade. Also wir hatten die ersten vier Spiele, waren wir eigentlich auf 27 von den Yards her. Also wirklich unglaublich schlecht für unsere Verhältnisse. Da waren ja auch Theater hoch 10. Das haben wir auch gesagt, wir haben unsere Defense ja gar nicht wiedererkannt. Und jetzt, wenn man die letzten 5 Spiele nimmt, sind wir mittlerweile auf Platz 7 eigentlich. Also wir sind ganz arg im Kommen wieder. Großer Verdienst, wie gesagt, von diesen Additionen von Eric DeCosta. Und man sieht, wenn man sich in den Coaches-Camps anschaut, die Kommunikation passt. Earl Thomas ist mittlerweile voll angekommen. Jimmy Smith ist zurück, hat sich sofort mit eingefügt, hat er auch eine hohe Snap-Anzahl eigentlich da dafür, ich glaube fast 49 oder sowas. Und die kommunizieren im Backfield so wunderbar, es ist ein Traum. Also unsere Secondary ist definitiv back, das kann man so sagen. Earl Thomas ist voll angekommen, spielt seine Stärken aus. Und was man nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, das Calling von Don war grandios, wenn man die Packages sich anschaut. Also wir haben eigentlich Base-Packages gar nicht gespielt. Wir haben 19 Mal aus der Nickel gespielt, 38 Mal Dime und 8 Mal die Quarter. Und das, obwohl New England uns das Leben wirklich zur Hölle gemacht hat, indem sie angefangen haben, No-Huddle zu spielen. Und wie du weißt, jede Defense wird vom No-Huddle nochmal relativ gut überrollt. Aber es war nur ein Drive. Der Rest war eigentlich wirklich eine gute Auswechslung von Martindale. Er hat die Packages so gelassen und hat nur einzelne Leute hin und her geschoben. Aber auch da bei dem einen langen Drive von Brady, wo sie dann auch einen Touchdown gemacht haben, hat man gesehen, dass unsere Line halt wirklich komplett überspielt ist, weil wir zu wenig Wechselspieler da drin haben.
Ja, ich habe mal geguckt. Jimmy Smith hat, nicht, dass ich jetzt in der Zeile verrutsche, 54 Snaps gespielt. Das sind 81% aller Snaps.
Ja. Und der kommt aus einer Verletzung, genau. Also,
du könntest... Chuck Clark, Marlon Humphrey, Marcus Peters und Earl Thomas haben alle 67 gespielt, das sind 100%, also alle Snaps in der Defense gespielt. Jimmy Smith. Sagen wir es mal so, unauffällig gespielt, das ist für einen Cornerback immer gut.
Genau, aber genau das sieht man halt dann erst in den Coaches Camp, was er gemacht hat. Dann siehst du das. Genau, also was, aber gerade auch jetzt, können wir gleich weitermachen, wenn wir schon da hinten sind, Chuck Clark, was der Junge da betreibt.
Der Junge ist unfassbar ist
gut. Unglaublich und das tut mir im Herzen weh, aber also ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass Jefferson vielleicht nächstes Jahr nicht zurückkommt.
Ja, 7 Millionen Capit nächste Saison nimmt er mit.
Und den könnte,
Und es wäre halt echt brutal, Chuck Clark wieder auf die Bank zu packen. Das, was er gerade macht, auch als Playcaller, nicht als Playcaller, als derjenige mit dem Green Dot, der ist jung.
Genau, der ist jung und der sieht, der analysiert die Spielzüge, er sieht sie und gibt noch kurz weiter, noch währenddessen. Das ist halt Spielintelligenz, die hast du halt einfach nicht. Und der hat noch die Ruhe, das an alle weiterzugeben. Und gerade auch der erste Drive gleich. Wir sind ja gleich mit ihm als Inside-Linebacker gestartet. Der erste Drive und Clark ist Inside-Linebacker, also in der Position, klar, aus einer Nickel raus oder wie immer, ne? Ja. Aber also wie gesagt, diese Art von Calling vom Don ist unglaublich. Also Kudos.
Macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, dann Peanut. Peanut kommt zu alter Stärke zurück.
Ja, dem tut es auch gut, dass er jetzt wieder auf dem
Auf der Will
ist, genau, nicht mehr.
Genau, und man merkt auch, er kann halt, es ist halt so, er kann halt nicht mit der Verantwortung und mit diesen Dings umgehen. Er braucht seinen freien Kopf, er muss wissen, okay, das mache ich und das war's. Das sieht man halt, er ist halt einfach der Spieler dafür, weil nicht umsonst kannst du das so erklären, dass du so ein starkes Spiel wieder auf einmal hast. Das ist die Verantwortung, die er halt nicht tragen kann, also ist halt einfach so.
Ja, und man, jetzt wo du Peanut angesprochen hast, ne, der Junge hat ein unfassbar starkes Spiel gemacht. Also er hatte 7 Tackles, ein Sack, ein Tackle for Loss, ein Quarterback-Hit und noch den Fumble.
Den Forced Fumble, genau.
Genau, den Forced Fumble, den er Humphrey dann für 6 zurückgetragen hat. Also das war schon ziemlich auffällig dafür, dass er wieder zurückgekommen ist. War das schon der ganzen Kritik, die er jetzt eingesteckt hat.
Genau.
Ist das auf jeden Fall schon mal wieder gut, dass dass wir den jetzt so loben können.
Ja, aber das ist das, wie gesagt, Spaß gemacht. Er kann halt mit der, also ja, nicht jeder ist dazu geboren, immer ein Anführer zu sein in der Defense. Und man hat es probiert, es hat nicht geklappt. Okay, dann muss ich mich auf die Stärken besinnen, die der Spieler hat, und er hat sie ja.
Ja.
Ja, und wie gesagt, mit Bynes und Ford, ich verstehe es überhaupt nicht. Wie können die auf dem Free Agent Markt rumlungern und spielen für eine Mille und kommen bei uns ins System rein, verinnerlichen das? Und es läuft.
Ja.
Es läuft.
Also, das macht richtig Spaß.
Die covern Tight Ends. Hier Bynes hätte ja schon fast wieder eine Interception gehabt. Ne? Ich meine, der hatte sie eigentlich schon. Oder was Ford? Ne, das war Bynes, ne?
Ich weiß gerade tatsächlich nicht, was du meinst.
Bei dem Pass auf, das war 3-4 Spielzüge, bevor er Thomas seine Interception hatte. Hatte Bynes, Moment, ich muss gucken, das muss ich dir raussuchen. Pass auf.
Ja, ich würde in der Zeit nochmal kurz über Chuck Clark reden.
Gerne, mach das.
Chuck Clark natürlich auch wieder mit einem Megaspiel. Also allein schon wegen der Kommunikation, du hast es angesprochen, das hieß im Coaches-Film, dass die Kommunikation deutlich besser klappt, dass sie den auf Inside-Linebacker ziehen, damit er die Calls schneller weitergeben kann, weil die Ravens mit einer No-Huddle-Offense der Patriots gerechnet haben. Haben sie ja extra nach vorne gezogen und hat ja auch wieder ein unfassbares gutes Spiel gehabt. Also er hatte auch einen Quarterback-Hit, er hatte ja auch einen Tackle for Loss und ich weiß nicht, inwiefern du den Tackle for Loss von Chuck Clark gesehen hast im Coaches-Film, aber da hat er auch seinem Instinkt vertraut und ist da durch die O-Line durchgeschossen. Der Center hat ja nicht mal ansatzweise eine Chance gehabt, den zu blocken.
Richtig.
Das war richtig schön und letztendlich 3 Tackles. Also wie gesagt, für Tony Jefferson wird es auf jeden Fall ziemlich schwer zurückzukommen, wenn Chuck Clark weiterhin so liefert, die Defense so im Griff hat, was Kommunikation angeht. Weil, wie gesagt, Busted Coverage siehst du ja relativ wenig.
Also letztens gegen die Seahawks und gegen New England gab es eigentlich keine. Also keine wirkliche, so wie in den Spielen davor. Gab es nicht.
Nee.
Ja, ich hab's
und die Brady ja gut 285 Yards durch die Luft geworfen. Klingt auf einmal viel, aber
ich meine, da muss man natürlich auch sehen, er hat ein QBR-Rating von 80,4. Das ist unterirdisch für Brady, ne? Also sind wir mal da.
Ja.
Das ist jetzt nicht so wirklich toll. Aber um nochmal kurz auf den Bynes zurückzukommen. Also das war im vierten Quarter, bei Minute 13. Und zwar hat er da diesen einen Pass fast intercepted. gegen Sanu. Sanu kam quer durchs ganze Feld gelaufen und er ist dann, hat es gesehen, als er die Mitte gekreuzt hat, ist er hinter ihm her und ist sogar vor ihm noch gekommen und da ist ihm doch der Ball gerade so aus den Händen noch gerutscht. Er hätte es fast intercepted gehabt. Musst es nochmal anschauen. Also das war ganz enge Geschichte. Ja, und dann, wenn wir zur Line kommen, Line hat, da muss man aufpassen, gut gespielt. Unsere zwei Tackles, Pierce, Brent und Williams, top. Wir sind dünn besetzt auf Outside-Linebacker, das ist einfach so. Also ich finde es immer noch krass, dass wir nur
Aber dafür, dass wir nur Judon gefühlt haben als Pass-Rusher, hat der Pass-Rush, also sagen wir es mal so, Tom Brady hatte nicht immer alle Zeit der Welt, wo ich eigentlich erwartet habe.
Überhaupt nicht.
Er hatte mehr Zeit.
Also, genau, also das, der Pass-Rush war witzigerweise eher schon gegen Seahawks da, aber der ist natürlich jetzt raufgeschemt und der Scheme funktioniert halt gerade, weil die Linebacker so gut covern können. Das ist genau das, was in den ersten Spielen nicht funktioniert hat. Er hat Pressure erzeugt, er hat ja unglaublich viel geblitzt, aber alle Bälle kamen über die Mitte an, weil unsere Inside-Linebacker es nicht gerafft hatten, wie es funktioniert. Und jetzt funktioniert es und jetzt kommt die Pressure. Wir hatten 13 Hits auf Brady. 13 Quarterback-Hits. Keine Flagge. Der Mann war eigentlich oft genug auf dem Boden gelegen. Auch in der Coaches-Camp sieht man das. Da hat's teilweise eingeschlagen. Lieber Himmel, das war nicht zu unterschätzen. 2 Sacks hat mir. Ja, gut. Das ist okay. Aber die Gesamtpressure hat einfach gestimmt. Und wie gesagt, Ferguson macht einen guten Job, finde ich. Weit fürs erste Jahr, Drittrunden-Pick, lass den mal so weitermachen. Dann, wie gesagt, Judon hat man und Bowser war auch gut, fand ich jetzt so. Also war echt in Ordnung. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast.
Ja, der war auf jeden Fall auffällig. Und Judon mit 4 Quarterback-Hits, ne?
Genau, und was total interessant war, ist eigentlich dieser Ward, wo wir von den Colts geholt haben. Ne? Dann hat man ja auch so still und heimlich so, ja, dann holen wir halt mal. Der leint sich auch Inside als Defense End, weil er ist ja eigentlich ein Defense End, geht er Inside, aber der spielt auch Outside Linebacker. Also aus dem 2-Punkt-Stand kommt der. Das ist mir eigentlich erst aufgefallen, auch in der Coaches Camp, wie oft der nach außen gezogen wird, auch gerade bei dem 4-Mann-Pass-Rush. Also der Junge ist...
Ja, und der weiß es ja auch zu bedanken, ne? Also ein Quarterback-Hit und ein Sacker da am Ende
also, noch ausgeholt. Also ganz interessant, das ist auch so Plug-and-Play-Player, also hätte ja wahrscheinlich auch keiner gedacht. Ich weiß gar nicht, kam der vom 53-Man-Rooster von den Colts oder kam
der
von
Practice-Squad?
Ja, also es ist ja irre. Also ja, gut, es passt halt aufs Design. Es muss halt immer alles passen, dann kann man auch solche Spieler daraus.
Nee, auf jeden Fall.
So, und dann aber für mich, also ganz klar auf Defense-Seite, MVP für mich Earl Thomas.
Ja.
Weil
da muss man nicht viel drüber reden.
Boah, der hat so viele starke Plays gehabt, wenn man das anschaut. Dann die Kommunikation, was der für Plays abgebrochen hat, weil Brady gesehen hat, oh, der frisst genau die Route, wo ich rauf will. Sieht man, wie gesagt, wunderbar in der Nachbetrachtung. Unfassbar, der Typ war überall. Hat auch viele Tackles gehabt, eigentlich noch, gefühlt zumindest vorne. Also ich fand, er hat oft eigentlich Strong Safety fast gespielt. Und Carr ist ja teilweise auf den Free Safety gerutscht.
Mhm. Ja, genau.
Hat ja auch einen Hit um Tom Brady gehabt, ne? War ja fast ein Sack. Hat ja nicht viel gefehlt. Ja. Wäre das sein erster gewesen. Also ganz stark. Der ist voll drin und er ist da. Und die Interception, wie er sie liest und wie er nach hinten läuft, wie er ihn beobachtet. Klar, Brady hat ihn dann überworfen, aber du musst halt da sein und das ist die Kunst. Sei an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Also der Mann ist voll angekommen und jetzt macht es richtig Spaß, dem zuzuschauen.
Ja, kann ich nur übereinstimmen, aber ich finde, die Interception ist natürlich gut für die Statistik. Muss er am Ende dann leider echt fangen. Also klar, das erwarte ich von ihm.
Ja, genau.
Weil das Play war von Brady einfach unterirdisch, kann man nicht anders sagen.
Ja. Wobei man sagen muss, ganz kurz, Brady hatte Scheißdruck von Judon. Der hat den in den Boden gehämmert. Da habe ich echt gedacht, so, jetzt kommt die Flagge. Aber sie kam nicht.
Ja, aber das eine Play, wo ich sage, gut, das war das Play des Spiels, das war seine Pass-Deflection gegen Julian Edelman.
Edelman, genau.
Genau. Ja. Und zweites Quarter. Das war ja quasi ein Touchdown-Saving, Pass-Deflection. Ja,
absolut. Das würde ich sagen.
Wie er das gelesen hat, war das Play des Spiels.
Ja, das war so der typische Trademark-Move, ne? So das Ding, wenn du sowas machst, Halleluja, weil, und er hat's Bombe gelesen. Er hat's gelesen, er ist genau der richtige Schritt und das wäre ein hundertprozentiger Touchdown gewesen. Ohne Wenn und Aber.
Auf jeden Fall. Also gerade den Edelman, der hat ihn gefangen.
Ja. Wobei man da echt generell sagen muss, also ich meine, wir konnten ja, also dir ging es ja wahrscheinlich genauso, du hast ja das erste Quarter gedacht, was passiert da eigentlich gerade?
Auf jeden Fall.
Und das Spiel wäre noch viel, viel schlimmer für New England ausgegangen.
Hätten wir nicht den
Muffed Punt und von Cyrus Jones und dann von Ingram der Turnover. Wenn diese Sachen nicht passiert wären, es wäre ganz übel ausgegangen. Aber ganz übel.
Ja, zum Glück müssen wir nicht von Hätte, Wenn und Aber sprechen. Ja,
richtig.
Deswegen, die Fehler sind nun mal passiert. Zum Glück nur 10 Punkte daraus und nicht 14. Ja, aber auch, wie gesagt, wir hatten schon darüber geredet, die Defense, das macht wieder deutlich Spaß. Wir können uns wieder auf sie verlassen.
Ja.
New England ist jetzt auch kein Fallobst, muss man halt auch dazu sagen, gerade mit der No-Huddle-Offense. Da hast du den Jungs schon angemerkt, das kriegen sie nicht so wirklich hin.
Jojo, da hatte ich auch ganz kurz mal richtig Panikattacken, sage ich mal, weil ich finde, wir konnten noch nie No-Huddle gut verteidigen, also so generell. Wobei das auch generell schwierig ist als Defense, weil du ja halt keinen, du kannst nicht mehr wechseln. Also du wirst wirklich ja konditionell komplett bis auf das letzte Gramm ausgezogen. Das ist ja eigentlich das Problem an der ganzen Geschichte. Aber sie haben bis auf diese eine Drive, hat es wunderbar funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, was gibt es denn sonst noch zur Defense zu sagen? Ich würde gerne noch über Marlon Humphrey reden.
Okay, ja.
Weil, ich weiß nicht, inwiefern du seine Saison so insgeheim verfolgst, ne? Aber der macht ja Woche für Woche, macht er ein Game-Saving Play. Also er macht ja wirklich ein Play nach dem nächsten. Könnte man ihn mit dieser Leistung als Defense Player of the Year in die Konversation reinwerfen? Was empfindest du da?
Also wenn man natürlich alles so mit reinnimmt, also Interceptions und auch, wie gesagt, diese Touchdown-Scorings. Gut, ich weiß jetzt nicht, wer NFL-weit noch so hoch ist, wer noch so viel hat, aber für mich ist es ganz klar, wobei man halt sagen muss, er fliegt doch stark unter dem Radar in der nationalen Media-Analyse, ne? Das muss man wirklich sagen, auch gerade, das ist ja sowas wieder, wo ich PFF für absolut nicht verstehe, wie die manchmal Ratings machen, der ist eigentlich, der hat nie ein Mega-Rating. Also auch jetzt dieses Mal wieder Jimmy Smith oder so, ne? Weitaus höhere Ratings als er. Also da, ich verstehe es nicht. Und der macht wirklich ein Play nach dem anderen, der Kerl.
Ja. Also ich suche gerade nochmal, ich hatte mal eine Übersicht, was er Woche macht. Ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall.
Es war unglaublich, die letzten 4-5 Wochen irgendwie jedes Mal ein Touchdown oder Interception oder Fumble oder alles Mögliche ist dabei, ja, da hast du vollkommen recht. Ich schaue jetzt gerade bloß, ich gucke mal jetzt schnell. Auf alle Fälle wird es so sein, er wird teuer.
Der wird teuer.
Och, der wird teuer. Wie gesagt, wir haben noch ein Jahr jetzt dann nächstes Jahr. Das 220er. Und dann, er war ja ein First Runner. Theoretisch hätten wir dann noch eine Option fürs 5. Jahr. 2017, ja. 2018, 2019, genau. Gut, also wenn, dann wird's ja eh Anfang nächsten Jahres gepickt, die 5-Jahres-Option. Na klar, wenn sie schlau sind, machen sie es logischerweise. Weil du ja dann das Jahr eigentlich noch mal günstiger kriegst. Aber ansonsten, der Mann wird abartig teuer. Ja, das wird eh interessant generell in der Offseason, weil ja auch Marcus Peters dann, also wo ich sag, ich würde den gern behalten. bin mal gespannt, was man da machen kann. Also das Backfield wird wirklich übelst teuer.
Ja, aber du hast ja noch das Glück, dass du einen jungen Quarterback hast.
Ja, genau.
Dadurch hast du ja dann relativ viel Geld. Und ja, sagen wir es mal so, so langsam kommt das Titelfenster. Wenn nicht schon diese Saison, dann auf jeden Fall nächste Saison.
Also ich würde gerade sagen,
so weit muss man sprechen.
Ja, wir sind, glaube ich, gerade näher dran, als was wir selber auch gedacht hätten. Und das, und das ohne richtig genialen Pass Rush. Und das ist das Allerschlimmste dabei. Also ich denke gerade immer so, wenn wir jetzt noch einen richtig Pass Rusher hätten, wo richtig was reißt, was meinst du, was auch Judon, was der noch viel mehr Sex hätte? Also, buah.
Ja, dann gehen wir einfach mal weiter zu den Special Teams. Du hast es schon erwähnt, einen Muff Punt hatten wir. Einen ungewohnten Point after Touchdown versemmelt von Justin Tucker.
Ja.
Und ja, du konntest ja auch diese Woche sehen, dass die Ravens ein bisschen, ich sage jetzt mal, verzweifelt sind, indem sie sich einen DeAnthony Thomas geholt haben von als Free Agent.
Ja.
Der Junge hat jetzt auch 4 Fumbles in seinen letzten 27 Spielen. Mhm. Also kann mit unglaublich viel Speed punkten.
Ja, er hat für Kansas City gespielt bisher, ne?
Ja, genau. Ja, aber da wurde er entlassen. Zeit.
Genau, aber ja, also im ersten Jahr hat er richtig produziert, fand ich. Das erste Jahr war überragend bei Kansas. Und jetzt ist dann immer so nach und nach runtergekommen. Ne? Jetzt, wie gerade du sagst, die
Fumbles. Die Saison hat er ja 2-mal gefumbelt bei Punts, glaube ich. Und daraufhin wird er ja dann entlassen. Aber John Harbaugh hat ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er unglaublich enttäuscht ist, dass sie nicht ansatzweise da sind, wo er gerne sein wollen würde.
Ja, das ist für ihn halt, betrifft es besonders als ehemaligen Special Team Coach, ne?
Genau.
Aber man merkt halt, Rosberg ist nicht mehr da und ja.
Ja, Orton, der muss halt erstmal
reinkommen, ist es einfach.
Reinkommen, genau, ja. Aber wie gesagt, die haben jetzt den Move gemacht, haben deswegen Chris Kennedy entlassen oder gewaved, der zu den Jets gegangen ist, die den geholt haben. Ich bin mal gespannt, weil Kennedy hat uns wirklich in der Zeit, wo wir Cornerbacks brauchten, ist er reingesprungen und konnte zumindest eine solide Leistung spielen.
Ja, ich finde, er hat geliefert sogar. Also ich fand, er hat wirklich geliefert. Er hatte schon schlechtere Sachen. Also ich fand ihn echt gut. Ich finde es eigentlich bitter, aber gut, jetzt mit Peters und Jimmy ist wieder da, ja. Irgendwo musst du halt gehen und dann nimmst du halt, sag ich mal, die Position, weil die dann echt doch jetzt wirklich stark besetzt momentan ist.
Ja, wobei ich tatsächlich gedacht hätte, dass die Cyrus Jones.
Ja, aber ich.
Weil der ist auch so ein Spieler, also irgendwie wurde er am Anfang der Saison Slot-Cornerback. Da hat ja jeder gesagt, der wird Slot-Cornerback Nummer 1. Der macht das so gut. Ich habe das Gefühl, du siehst ihn nicht einmal bei uns auf der Defense.
Nein.
Und in Special Teams macht er ja auch nichts. Also habe ich zumindest das Gefühl. Also
jetzt im Vergleich zu letztes Jahr schlechter.
Ja.
Definitiv. Ja, ich denke mal, es ist jetzt, die bringen jetzt einfach, die bringen jetzt halt ein bisschen, Konkurrenz halt mit rein. Ne? Sie wollen halt gucken, wo kriege ich noch einen her? Ich meine, die können das ja den ganzen Tag üben. Ich weiß nicht, warum lasst mir das nicht einen Justice Hill machen? Der Junge hat Speed, der ist ein Running Back. Ich weiß es nicht, vielleicht kann er den Ball von oben nicht fangen, keine Ahnung. Ansonsten wäre das für mich eigentlich die logische Konsequenz. Warum setze ich nicht den dahin?
Ja, wenn du Punt Return ist natürlich immer noch eine Sache. Du musst ja erstmal den Ball lokalisieren.
Genau,
und dann fangen halt. Ob deine Gegenspieler vor dir sind und dann noch fangen. Und man unterschätzt das. Also
ich
kenne das selber. Den Ball so aus der Luft zu fangen und dann hast du noch Flutlicht und die Sonne. Und also das ist schon richtig brutal, so einen Ball
in seine Hand zu bekommen. Genau, bin ich auch bei uns im Verein für verantwortlich. Free Safety gehe ich dann meistens noch hinter. Und ich sage auch, ich lasse ihn meistens lieber runterkommen und gehe sicher, weil er gehört uns der Ball. Ne? Ist ganz klar, bevor ich irgendeine Scheiße baue. Also das muss man wirklich können, das Ding so fangen. Wirklich.
Ja, aber ansonsten hatten wir echt wenig
Special
Teams. Nee, weil Punts hatten wir relativ wenig.
Wobei ich sagen muss, ich fühle mich gerade sicherer, wenn Tucker das Ding raushaut. Ich fühle mich gerade nicht sicher, wenn das Ding an der 5-Yard-Linie runterkommt. Es bringt man, aktuell sehe ich das so raushauen und 20, an der 25 und gut ist.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich voll bei dir. Aber wir hatten einen Field Goal aus 39 Yards, 5 Extra Points, davon hat er schon geredet. 2 Punts in dem Spiel, also 2 Punts. Einen hat er dann der Koch inside the 20 geschossen. Ein Average von 49 Yards pro Punt. Ja, ist halt solide, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, in so einem Spiel brauchtest du wenig Special Teams.
Jo, gut. Dann haben wir die Teamleistung ja an sich hinter uns.
Ja, bevor wir aufs nächste Spiel gucken, würde ich dir noch eine Frage stellen. Was glaubst du, werden wir nächste Saison Greg Roman und Don Wink Martin noch als Koordinator haben oder glaubst du, die werden sie einen Headcoach-Posten übernehmen?
Sie werden beide Angebote bekommen, mit Sicherheit. Beim Greg Roman bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, kommt halt ein bisschen drauf an, wie viel Freude ihn das jetzt macht. Weil es ist eine Ausnahmesituation, mit so einem talentierten Quarterback jetzt sowas durchzuziehen. Ne? Also egal, wo er hinkommt, wenn da jemand anders hockt, kann er das ja so nicht machen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass er sagt, Mensch, nee, ich möchte vielleicht doch noch ein Jahr machen oder zwei, weil es einfach so viel Spaß macht. Und beim Wink, er hatte mal letztes Jahr nach der Saison so eine Aussage gemacht, dass ihn das eigentlich gar nicht so wirklich interessiert. Aber auch da, ja, keine Ahnung. Ich meine, ja, du kennst auch die Bilder und so. Das Rumgefaxe mit der Defense und Offense letztes Mal, wo er seine Goldkette rausgeholt hat, wo ich mich so weggeschmissen habe. Das war ja so ein geiles Bild. Es ist halt immer eine Frage, ob das langt, dass man sagt, okay, ich bleib da oder es winkt das große Geld und ich werde Headcoach. Keine Ahnung.
Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir wahrscheinlich wieder nächstes Jahr einen neuen Offense-Koordinator brauchen, eher als noch einen Defense-Koordinator. Mhm. Also ich glaube, Greg Roman wird deutlich mehr Angebote bekommen.
Ja, ich glaube so.
Und ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass der Greg Roman dann wieder einen Headcoach macht. Also er hat es ja schon mit den 49ers gemacht. Es wird ein bisschen darauf ankommen, wie die Saison jetzt verläuft. Das steht ja außer Frage.
Ja, klar.
Aber so wie die Offense, wie gesagt, wir haben so eine unfassbar gute Offense. Ich glaube Nummer 2 overall.
Wir sind Nummer 2 overall und Nummer 1 in Scoring.
Ja, das hast du ja schon ewig nicht mehr gehabt. Also nichts gegen Joe Flacco und die Diskussion. Aber das ist schon ganz ungewohnt als Ravens-Fan, ja, so eine starke Offense zu haben.
Es ist ja fast schrecklich. Ne? Ich meine, wir sind eine defense-orientierte Mannschaft und kommst du dahin und hast jetzt Anfang des Jahres ein Riesenloch in der Defense und denkst dir, was ist hier los? Und hast eine Number-One-Offense. Wo sind wir eigentlich hier? Also total Neuland, also ich habe die noch nie
gesehen. Gerade bei einer Offense, wo ihr ja gesagt habt, ach komm, das klappt doch eh nicht.
Genau.
Dieses Run-Game und.
Genau.
Nee.
Ja, also, aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich weiß es nicht, klar, letzten Endes zählt Geld und wo man landet, ne? Aber wie gesagt, wenn ich so einen geilen Quarterback habe, wo ich so mein Schema durch mitziehen kann, jetzt, ja, was ist, wenn er jetzt zu den Jets kommt zum Beispiel oder die machen ihm Angebot als Headcoach von mir aus, ja? Und da ist jetzt der Sam Donald, ja, mit dem machst du nicht annähernd das, was du jetzt mit Lamar machst. Und er ist ja für diesen, Greg Roman ist bekannt für diese run-lastige Offense.
Ja.
Also deswegen, ich weiß nicht, ob das dann einen wirklich juckt. Klar, wenn er jetzt irgendwo hinkommt und sagen, hey, wir holen einen Tua Tagovailoa, ne, von Alabama oder sowas, der kann sowas ja auch ein bisschen. Das kann dann vielleicht schon interessanter sein, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich sage, dass die beide sagen, hey, ich will mir den weitermachen. Klar, wenn wir einen Super Bowl holen, will ich jetzt nicht beschreien oder so, sehe ich gar nicht so, aber dann kann er vielleicht sagen, jawohl, ich habe das schon nach einem Jahr erreicht, ich suche mir was Neues mit Head Coach, klar, kann sein.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Was glaubst du? Können die Ravens sich, also wir spielen ja immer die große Diskussion, Playoffs oder nicht, und wir kommen ja meistens immer über die Wildcard rein oder ganz knapp die AFC North gewonnen und spielen dann die Wildcard-Runde. Können wir dieses Jahr eine Bye-Week schaffen, indem wir den Top 1 oder den Top 2 Seed holen? Kurz Restprogramm, 0-8 Cincinnati Bengals, dann geht's zu den Houston Texans. Dann fahren wir nach Los Angeles, dann kommen die 49ers, dann fahren wir zu den Buffalo Bills, dann kommen die New York Jets und dann zum Abschluss spielen wir noch bei den Browns und gegen die Steelers zu Hause.
Also, ich glaube, wir sind ganz klar auf Kurs auf einer Bye-Week. Ich will es gar nicht mehr zutrauen, aber ich glaube auch, dass wir die AFC North dieses Jahr so richtig dominiert abschließen werden, dominant. Jetzt gegen Cincinnati. Klar, muss ein Sieg sein. kommen wir vielleicht später noch dazu, weil ich sage, oh, müsst ihr aufpassen, nicht so einfach. Dann haben wir das große Glück, dass wir Houston bei uns haben und wie du auch jetzt gemerkt hast, unsere Fans in Baltimore sind on fire.
Ja, Stadion, ich bin on fire.
Stadion war grandios. Ich habe ein Bild gesehen, 117 Dezibel. Das ist ja Wahnsinn, was wir da hatten. Und also wirklich
bei dem Sack von Pina.
Genau, also wirklich, unsere Fans stehen voll dahinter. Aber ist ja klar, ich meine, wenn du so eine Mannschaft gerade hast und sowas siehst, ja, ist logisch irgendwo. Deswegen, also ich glaube, dass wir daheim ganz stark sein werden. Und Houston ist heute so, morgen so. Sie haben J.J. Watt jetzt verloren, der ist verletzt, der ist raus. Also die Defense von denen ist stark geschwächt. At LA ist nicht annähernd, was letztes Jahr waren.
Dann kannst du auf jeden Fall gewinnen.
Kannst du gewinnen, genau. Einzige, wo ich dann sage, was richtig, glaube ich, ein klassisches Spiel werden kann, ist gegen San Francisco.
Ja, das wird ein richtig gutes Spiel. Aber auch zu Hause.
Zu Hause, so ist es. Das ist der entscheidende Unterschied. Ne? Westküste, Ostküste wird für
San Francisco. Und ich kann mir auch noch vorstellen, wenn die 49ers jetzt die nächsten zwei Wochen gewinnen, dass das auf jeden Fall noch geflext wird zu einem Monday Night Game.
Ja, also das kann wirklich sein, dass das noch geflext wird. Also es hätte es verdient, definitiv.
Definitiv, ja.
Dann at Buffalo. Buffalo, wie gesagt, für mich, ja, warum die so gut dastehen, weiß ich nicht. Die haben eine klasse Defense auch.
Ja, aber die Gegner hatten sie, war ja auch noch nicht so besonders.
Keine Ahnung, ja. Dann gegen Jets, must win. Monday Definitiv. Night Game, okay.
Zu Hause?
Zu Hause. At Cleveland versus Pittsburgh. Ich glaube, dass diese zwei Spiele dieses Jahr nicht mehr wirklich entscheidend sein werden. Man muss es vorher schaffen. Und wenn ich gegen...
Also, sagen wir es mal so, ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall vor diesem zweiten Division die Division klar machen sollten, genau. Können.
So, können.
Also genau, die ja. Browns, kannst du dieses Jahr unsere Super Bowl Champs, kurzer Einhack, nee, die Gewinner der Offseason, die enttäuschen ja mehr als
ja, das, aber das ist witzig. Ja, wir hatten drüber uns unterhalten. Du kannst dir Talent kaufen, aber die Chemie in dem Team muss stimmen. Und mit so viel Diven, wir hatten es, glaube ich, im dritten oder vierten Podcast haben wir darüber gesprochen in der Vorbereitung, dass die Chemie muss stimmen. Und so viel Diven, lieber Himmel, und sie verhalten sich auch genauso. Auch ein Baker Mayfield, wie der sich auf Pressekonferenzen verhält. Und jetzt guckst du mal unseren Lamar an. Das sind Welten. Welten. Ja. Also unfassbar.
Ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Browns,
ja.
Nicht mehr aber viel im Playoff-Rennen mitmachen. Naja. Die einzigen, die mir tatsächlich wieder Sorgen machen, Steelers, gestartet sind, aber die Defense,
super.
Unfassbar.
Ja, super Front.
Unfassbar.
Ja, super Front. Wirklich ganz große Geschichte. Und ja, ich meine, klar, es ist Pittsburgh, Erzfeind und sowas. Aber man muss ja ganz klar sagen, was der Tomlin da macht, ist großes Kino. Da bricht dir im ersten Spiel dein Hauptquarterback weg. Dann dein zweiter, wo richtig gut war. Und jetzt gewinnt er gegen die Colts mit dem dritten. Das musst du erstmal hinkriegen.
Nee, mit dem zweiten.
Nee,
der Rudolph ist zurückgekommen.
Sicher? Ist der nicht draußen?
Nee. Der Rudolph hat gespielt.
Ach was.
Weiß ich's. Nee, der Rudolph
ist. Okay, alles klar. Okay, ist ja wurscht auf alle Fälle.
Ja, also großartig. Sagen wir es mal so: Wir können dieses Jahr über Dinge diskutieren. Also wir haben ja wirklich, wie gesagt, die letzten Wochen oder die letzten Jahre immer darüber diskutiert. Schaffen wir die Playoffs, schaffen wir nicht.
Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, ja.
Also wenn wir weiter so spielen, wie wir es bisher machen oder besser werden wie bisher, können wir wirklich darüber reden, ob wir dieses Jahr, ich glaube, das erste Mal eine First-Bye-Week kriegen.
Richtig.
Das wäre schon faszinierend. Aber so weit in die Zukunft wollen wir gar nicht schauen.
Ist auch gefährlich. Aber
ja, ist gefährlich. Aber ist schon, also ich kriege Gänsehaut, wenn wir schon darüber diskutieren können.
Richtig. Genau.
Wir eventuell mal, also wie gesagt, letztes Jahr in der Bye-Week, da waren wir wieder, wir müssen jetzt alles gewinnen, um noch eine Chance zu bekommen auf die Playoffs. Und dieses Jahr denken wir so, ja gut, die Playoffs Week 10 könnten erreichbar sein.
Ja.
Die Steelers spielen ja jetzt das Wochenende gegen die Rams und wir gegen die Bengals. Da könnten wir wieder ein Spiel auf die Steelers vorkriegen. Worauf wir dann auf das nächste Spiel kommen.
Okay, ich wollte noch ganz kurz noch sagen, es kommt ein bisschen auf New England drauf an. Und auch die haben nach ihrer Bye Week jetzt wirklich ein hartes Programm. Die müssen gegen Philly, gegen Dallas, Houston und Kansas City. Die haben jetzt auch richtig starkes Restprogramm noch, ne?
Ja.
Und davon steht und fällt das ganze Jahr so ein bisschen.
Ja, genau.
Und ich hoffe auch, dass auch diese Teams gegen die Defense ordentlich punkten, weil es ist, also das, was mir meistens auf den Sack geht dieses Jahr, ist, dass die Patriots so eine gute Defense haben. Das kann ich überhaupt nicht ab.
Ne? Also, ja, aber nochmal, jetzt kommen auch gute Quarterbacks. Also
genau,
sehr
genau,
Dan Darnold, Luke Falk, es tut mir leid. Ne? Da muss man einfach mal so bedenken, dass
die. Ist auch, genau. Die Gegner waren eigentlich lächerlich, was sie bisher hatten, oder wie sie gespielt haben zumindest. Aber auch da musst du erstmal so spielen.
Ne? Natürlich, genau. Das und ist, auch so dominant.
Also genau, das musst du erstmal machen. Definitiv. Aber was mich wirklich aufgeregt hat, ist auch gerade bei NFL Morning und so weiter, allein, dass diese Defense in die Konversation geworfen wurde mit 85er Bears, 2000er Ravens, ey, ich hab gedacht, ich spinn. Das ist ja echt, also guckst du mal, die was die da gespielt haben und wie die gespielt haben und auch über die Playoffs und dann, was die bisher hatten, also, naja, aber es ist ja schon revidiert worden, sie rudern alle zurück, also gerade auch bei NFL Morning.
Genau. Und wir rudern aufs nächste Spiel. Die Bengals. Muss man aufpassen. Ich sag, das ist ein Spiel, das müsstest du locker easy gewinnen, dominieren. Der genau, AJ Green fällt ja aus. Andy Dalton haben sie gebencht. Wir gehen da mit voller Breitseite hin. Also keine großen Verletzungen sorgen diese Woche. Jimmy Smith, Marlon Humphrey, Marcus Peters, wir haben drüber geredet, gegen die Waffen der Cincinnati Bengals. Wie gesagt.
Gegen einen Rookie Quarterback.
Und gegen Rookie Quarterbacks haben wir, glaube ich, bisher nur einmal verloren. Das war letztes Jahr gegen Baker Mayfield.
Also wir sind gut gegen Rookie Quarterbacks. Auf der anderen Seite musst du auch sehen, du hast natürlich kein Tape. Das ist halt immer so ein bisschen so die Anpassung am Anfang, weil du nicht siehst. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über den Quarterback. Also angeblich war einer seiner Schwächen auf dem College eigentlich den Druck zu lesen und mit Druck umzugehen.
Und er muss wohl einen schwachen Arm haben.
Genau. Und wenn ich das lese, das Ding schon, dann kann ich eigentlich nur sagen, also entweder es klappt und er tut den Ball schnell los irgendwie halt, ne, die kurzen Pässe. Oder der Junge wird komplett zerstört werden.
Ja, aber ne, gehen wir mal kurz die Matchups durch. Receiver Bengals gegen die Ravens Secondary. Also das ist, tut mir leid, aber ganz klar für die Ravens. Also ich gehe davon aus, dass Marlon Humphrey wieder auf Tyler Boyd gehen wird, wie im ersten Spiel. Und ein Auden Tate, der gegen die Ravens im ersten Spiel richtig gut aussah, gefühlt alles gefangen hat, spielt jetzt nicht gegen Maurice Kennedy, der immer 10 Yards aufsteht, sondern spielt jetzt gegen Marcus Peters, der ihm direkt gegenübersteht. Oder auch ein Jimmy Smith gegen Erickson. Also ich sehe da keinen einzigen Receiver, der eine Chance hat, unsere DBs zu schlagen.
Nee, genauso. Also das erste Spiel gegen uns war Tyler Eifert, war ganz gut, glaube ich, oder? Habe ich das richtig erinnert? Der Tight End, also ich glaube, dass einiges über ein Tight End doch ging, meine ich, jetzt so in Erinnerung zu haben, aber ich kann mich auch...
Ich meine, der wäre ausgefallen.
Ah ja, nee, der hatte zwei, okay, gegen uns, gegen, was hat er, ja? Zwei Receptions, zwei Targets, okay, nee, war gar nicht so gut. Okay, dann habe ich das...
Auden Tate,
genau. Also theoretisch, ja, wir hatten sie ja eigentlich komplett dominiert. Im ersten Spiel. Also das ist ja eigentlich viel zu eng geworden eigentlich von den reinen Stats her, wie es eigentlich war, das Spiel. Ne? Das ist ja ohne Zweifel.
23.
Ja, das hört sich ja furchtbar eng an, aber es war ja eigentlich lächerlich, weil wir die ja komplett dominiert hatten. Also Offense gegen Defense, ich sehe, die werden gar keine Sonne haben. Null. Also außer es passiert halt irgendwas Ungewöhnliches, dass du sagst, der Quarterback ist so gut eingestellt. Ich meine, die kommen jetzt aus einer Bye. Du weißt, wie es ist. Mannschaften, die aus einer Bye kommen, gewinnen oft. Mhm. Preparation Time, ne?
Und sie haben Lamar Jackson jetzt schon zum dritten Mal gesehen.
Richtig, also, genau.
Das sehen sie jetzt zum dritten Mal.
Ja, also, mal schauen. Aber also theoretisch rein vom Matchup her muss es ein klarer Sieg sein. Aber Division Game. Und wie oft sind wir bei den Bengals schon gestolpert?
Das stimmt.
Und wenn es ein 0-8-Game ist, es ist mir völlig Bumbel. Es kann dumm rausgehen und die gewinnen gegen uns. Und alle denken, ist Baltimore doch nicht for real oder keine Ahnung was. Ne? Dann wird die Diskussion eh wieder andersrum gehen. Aber ich sehe es als ein großes Spiel an, wo in die Hecken gehen kann, obwohl es nicht in die Hecken gehen muss. Aber
ja,
ich sage jetzt, sie gewinnen das. Grundsätzlich sage ich, das gewinnen wir und fertig.
Musst du fokussiert spielen.
Genau.
Dann solltest du es eigentlich letztendlich gewinnen. Die O-Line der Bengals ist auch nicht ganz so stark.
Nein.
Gegen unseren wieder erweckten Pass-Rush.
Ja, also, definitiv.
Also eigentlich sollte uns da nichts passieren, aber ne, die größte Waffe ist natürlich deren Special Teams.
Ja, genau. Aber das ist gerade der Grund. Ne? Kick ja. Das Ding bitte raus. Lasse gar nicht return. Also.
Ja. Ja, also brauchen wir auch gar nicht mehr viel zu unsere Offense gegen die Defense. Wir haben es gesehen, da wird wieder ganz viel gelaufen. Ich gehe auch davon aus, dass wir wieder Lamar Jackson sehen werden, der gelaufen wird.
Ja, der war jetzt auch krank, im Verletzungsdings war als krank gelistet, aber das, ja, der wird ganz normal spielen. Also da muss sich keiner
Gedanken machen. Wir kommen da mit der besten Elf oder mit den besten Spielern hin. Marquise Brown sollte auch wieder spielen. Unsere O-Line sollte spielen können. Ist auf jeden Fall so vorausgesehen.
Ja.
Und da mache ich mir keine großen Sorgen. Was ist dein Tipp?
Also, ich sag gut, es ist auswärts. Lass es ein 24-7.
Ja, das wäre auch so meine Reichweite. Ich hätte jetzt auch gesagt 24-10.
Wobei ich sagen muss, dass die Möglichkeit eines Shutdowns groß ist. Also ein Zu-Null-Spiel. Theoretisch.
Theoretisch.
Also wenn die Special Teams nicht irgendwo was verbocken oder sowas, müsste eigentlich unser Defense, so wie sie jetzt spielt.
Wenn wir unser Spiel runterspielen, dann sollte es ein Locker.
Dann könnte es das sein,
ja. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie lange wir geredet haben. Aber unseren Zuhörern entlassen, freigeben, sich aufs Spiel freuen. Wenn ihr das Spiel es hört, ist wahrscheinlich Sonntag. Viel Spaß euch nachher. Genießt den Ravens Football in der Hoffnung, wir können einen weiteren Sieg einsammeln und damit zu 7-2 hochzugehen. Dann müssen wir natürlich auch hoffen, dass die Los Angeles Rams gegen die Steelers gewinnen. Wie ich schon sagte, dann haben wir noch ein Spiel vor. Ich glaube, wir sind jetzt schon 2,5 Spiele vor den Steelers. Mit 3,5 Spielen vor, das wäre natürlich grandios. Ich verabschiede mich. Manuel, danke, dass du dir Zeit genommen hast, um Revue passieren zu lassen und einen kleinen Ausblick zu geben. Auch dir ein schönes Wochenende.
Dir ebenso. Ravens Nation feiert schön am Sonntag.
Genau. Ich hoffe, das wird ein schönes Spiel, ein spannendes Spiel. Muss es nicht unbedingt werden, das hatten wir jetzt genug. Kann ruhig mal ein deutlicher Sieg werden. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Haut rein, macht's gut, Leute.